20. Das war der Hinweis, den Alexandra, John und ich an unserem ersten Vorlesungstag an der Akademie des Ordens, sein Name möge nie enthüllt werden, fanden. Professor Erido erwähnte mit keiner Silbe, was in der Nacht geschehen war. Generell schien er uns aus dem Weg zu gehen. Die anfängliche Euphorie, auf die Spur des Montezuma-Hinweises gekommen zu sein, rückte in den Hintergrund. Unsere Studien nahmen uns mehr als gefangen. Neben der Theorie des Zeitganges, die Zeiterzgewinnung und Übungen zur Time-Bubble-Beobachtung lernten wir auch die physikalischen Grundlagen des Zeitreisens. Mir schwirrte der Kopf von Chronitonen, die in Chronophile und Chronophobe Chronionen geteilt wurden, also zeitanziehende und zeitabstoßende Zeitteilchen. Eines Abends nach einem Dauerlauf und einer Kletterpartie am vereisten Dach der Akademie, ja, auch Sport gehörte zu unserer Ausbildung, fanden wir uns erschöpft in unserer geheimen Nische ein. Es ist doch ganz einfach, erklärte John. Gravitonen halten Materie im Raum, Chronitonen halten Materie in der Zeit. Bleibt Materie hängen, also wenn sich eine Bubble bildet, dann teilen sich die Chronitonen in zwei Teilchen. Die einen bleiben in der Zeit hängen und werden, wenn wir nicht aufpassen, zu vergifteter Zeit. Die anderen wandern weiter. Dies erzeugt die Anziehungskraft wie bei verschieden gepolten Magneten, durch die der Zeitschlüssel funktioniert. Bitte können wir einen Abend nicht übers Zeitreisen reden, fragte ich müde. Wir hatten noch das Kapitel aus der Geschichte des Ordens, sein Name möge nie enthüllt werden, zu lernen. Lies vor, bat John und lächelte Alexandra an. Ich verspürte einen kleinen Stich, als sie es strahlend erwiderte. Sie begann mit ihrer einnehmenden Stimme vorzulesen. Band 2, Notwendigkeit, Kapitel 4, Montezuma, Bericht eines Überlebenden, Archivnummer 36912. Der süßliche Gestank war zu Beginn das Schlimmste. Die ersten Tage konnte er nichts bei sich behalten. Immer wieder übergab er sich, selbst als die Wilden ihn dazu zwangen, ihren Fraß zu essen. Von der Wand des kleinen Raumes starrt das steinerne Abbild einer Chimäre, halb Mensch, halb Schlange, auf ihn herab. Ein rotes Rinnsal bahnt sich vom Antlitz des Götzen in ein kleines Becken, zu dessen Klauen seinen Weg. Auf dem Boden hat jemand eine Eule in den Lehm geritzt, daneben eine geflammte Sonnenscheibe. So haben sich die Menschen vor der Entstehung des Ordens, sein Name möge nie enthüllt werden, angezeigt, dass sie da waren oder dass eine Time-Bubble gesichtet wurde. Es war wie ein Geheimzeichen des Untergrunds. Plötzlich war meine Müdigkeit wie weggefegt. Alexandra las weiter. Er liegt in seinem eigenen Unrat und ertappt sich dabei, sein Ende herbeizusehnen. Die feuchte, schwere Hitze betäubt ihn und er kann sich kaum bei Bewusstsein halten. Heute ist der vorletzte seiner Brüder und Schwestern verschwunden. Von der Gruppe sind nur mehr zwei übrig. Tag um Tag hat sie einen nach dem anderen geholt. Gesehen haben sie keinen mehr, doch zu hören waren sie noch lange. Ihre Schreie hallten bis spät durch die Nacht. Alle Gefangenen waren gezeichnet von dem Überfall, verwundet und erschöpft von dem endlos scheinenden Marsch durch den fremden dichten Wald. Erst sah er es als eine Prüfung unseres Herrn, doch je weiter sie in diese Unterwelt, Urwelt vordrangen, desto schwerer fiel es ihm, nicht vom Wege des Glaubens abzufallen. Überall brüllten Dämonen ungesehen im Dickicht. Er hatte das Gefühl für Zeit verloren. Es war vielleicht Maius oder Junius des Jahres 1520. Doch ist dies ohnehin einerlei, da selbst der Wechsel der Zeiten diese Hölle zu übersehen scheint. 2 Jahre ist es nun her, seit er sein geliebtes Sevilla verlassen hatte, um das Wort Gottes in die neue Welt zu tragen. Doch hier verhallt seine Stimme ungehört. Früher, da hatten ihn lästerliche Reden mit Ekel und Abscheu erfüllt, und heute erwehrte er sich selbst kaum mehr dieser dunklen Gedanken. Er klammerte sich an den Rest seines einst so starken Glaubens. Die Bilder, welche sich in seine Erinnerung gebrannt hatten, lassen ihn nicht mehr los. Es war nach ihrer Ankunft an diesem verfluchten Ort, als sie durch die Straßen dieser Heiden getrieben wurden. Sie wurden angestarrt und ängstlich berührt. Fast glaubte er, so etwas wie eine Seele und Mitgefühl in ihren federgeschmückten Fratzen zu erkennen. Hoffnung keimte in ihm. Das Ausmaß seines Irrtums wurde klar, als die Gefangenen zu einem Tempel gelangten, der weit über den Rest dieser fremden Stadt herausragte. Mit jedem Schritt, den er hier tat, verlor er etwas von sich selbst. Erst glaubte er nicht mehr den Bildern, die seine Augen ihm zeigten. Er zweifelte an seinem Geist, später an der Natur des Menschen und schließlich an Gott selbst. Der Wegrand war gesäumt mit gepfählten Frauen, Männern und auch Kindern. Grausamkeiten, die ihn bis hierher in die Dunkelheit verfolgen. Schließlich wurde auch er geholt. Sie führten ihn die Stufen des steinernen Gebildes hoch. Stufe um Stufe schwanden ihm mehr die Sinne. Weit oben auf der Spitze erblickte er einen Mann, der die Prozession reglos beobachtete. Aus der Ferne erschien er sonderbar. Seine Züge wirkten leblos und doch bewegte er sich. Als sie näher kamen, sah er den Grund hierfür. Ja, das Gesicht war tot, doch war es nicht das eines der Heiden. Er kannte es gut. Es hatte ihn seit der Überfahrt begleitet. Wurde der Seegang schwer, gab es Hoffnung. Verzehrte sie die Sehnsucht nach der Heimat, sprach es Worte der Aufmunterung. Das Gesicht gehörte Bruder Ignatius. Zu einer Grimasse war sein Antlitz nun verzerrt und darunter blickten fremde Augen hervor. Die ganze Haut des armen Missionars war über einen fremden Körper gestreckt worden. Jede Bewegung dieses Teufels wurde begleitet von einem widerlichen leisen Knacken. Um seinen Hals trug er einen Reif in Form einer Schlange. Ich blinzelte das Bild weg. Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren, flüsterte ich. Die Aufzeichnungen aus der neuen Welt von 1520. Alexandra las weiter. Seine Kräfte verließen ihn bei dem Anblick endgültig und er wurde den Rest des Weges von ihren Peinigern gezerrt. Dort sah er auch das erste Mal die Statue des viergesichtigen Gottes, die einige Fuß erhoben auf einem großen Kristall saß. In diesen brach sich die Mittagssonne und warf ein buntes Licht auf einen Steinaltar, der bedeckt wurde von den Überresten des bedauernswerten Ignatius. Sein Schlechter begann leise in unbekannten Stimmen zu singen, lauter und lauter, bis er seinen Blick zu dem Götzen aufrichtete und vor ihm auf die Knie fiel. John, Alexandra und ich lächelten uns an, so grausam die Geschichte auch war, und so sehr wir uns einredeten zu wissen, dass uns als Agentinnen des Ordens sein Name möge nie enthüllt werden, Schlimmeres widerfahren konnte, so sehr wussten wir auch, dass wir die Spur wieder aufgenommen hatten. Allerdings hatte ich keine Ahnung, wohin sie uns führen würde. Richard von Pernstein,